Konzentration, man kann Vektoren addieren und bleibt im Raum. Man kann auch mit Konstanten multiplizieren und bleibt auch im Raum. Das wäre zum Beispiel, das war ein Beispiel von der letzten Woche. Ein Vektor in der Ebene, also in der 2. Vektor hat hier 2 Konstanten. 2 Vektoren kann man addieren, indem man einfach die Komponenten weiter addiert. Man kann auch mit einer Konstante multiplizieren und bekommt einen Vektor, der kollinear ist, sag ich mal, kollinear zum ersten, das heißt, wieder ein Vektorraum mit der gleichen Stabilität, also wo man wieder addieren kann und mit Konstanten multiplizieren kann, ohne aus dem Raum rauszukommen. Also zum Beispiel der Raum B, der in der Ebene liegt. Hier dargestellt so eine Gerade, die auf den Rückpunkt geht. Als gegenwärtiges Beispiel, was nicht ein Unterraum ist, das man dieser 4,0 plus B, das ist kein Unterraum. Da haben wir gesehen, es gibt Elemente, wenn man sie addiert, dann ist man nicht mehr auf dieser Gerade. Heute wollen wir weitergehen in dieser Studie. Und zwar Kombinationen von Vektoren betrachten, Abhängigkeit, Begriff der Dimension von einem Raum, also gefühlsmäßig R2, die Ebene hat Dimension 2. Dieser Raum B hat Dimension 1, das ist eine Gerade. Und das wollen wir genauer definieren. So, dazu brauchen wir den Begriff von linearer Kombination. Wir sind in der linearen Algebra und machen lineare Kombinationen. Also Definition. Wenn man sich Thank you. n Vektoren und wir betrachten alle linearen Kombinationen von diesen Vektoren. Das heißt, man betrachtet alle möglichen Lambda 1, Lambda 2, Lambda 1 im Körper und wir nehmen so einen Raum. Also, falls eine Menge m im Vektorraum nicht leer ist, eine Menge von Vektoren, dann heißt die lineare Hülle von M in V ist einfach, also wird so gezeichnet mit eckigen Klammern. Und da sind alle möglichen linearen Kombinationen von Vektoren in M. Also Lambda 1 M1 plus Lambda N Mn. Wobei man da N kann beliebig sein, ich kann so viele nehmen aus M, wie ich will. Und die Lambda X sind Elemente im Körper, das sind Skalare, und die MI sind Elemente aus N. Also ich kann einen Vektor nehmen und die alle multiplizieren, also in diesem Vektor multiplizieren die Skalar, dann zwei Vektoren. Ich kann so viel nehmen, wie es in N gibt, nur immer endlich viele. Genau, dieser Definition nimmt man immer endlich viele Vektoren. Macht eine Kombination. Also das ist die Menge der endlichen. Nach Definition ist eine lineare Kombination immer endlich. Okay? Aber das will ich immer wieder sagen, dass man da immer endlich viele Vektoren nimmt. Bei der endlichen linearen Kombination. Das ist wichtig, aber das geht unter Klammern, weil in der Definition ist eine lineare Kombination immer aus endlich vielen Vektoren. Von Elementen in M. Und das Spezialfall. Ja, man setzt einfach für die leere Menge, die hier M nicht leer ist, für die leere Menge setzt man einfach die entsprechende lineare Hülle ist der Nullvektor. Also als Beispiel kann man eben nur einen Vektor nehmen, einen Vektor M. Und die entsprechende lineare Hülle ist die Gerade. Man betrachtet alle Vielfachen, wenn man einen Vektor hat, ist die lineare Hülle, die besteht aus allen Vielfachen von diesem Vektor M. Der M. Lektion gebe und ihr wollt den kleinsten Unterraum finden, der diese Vektoren enthält, dann ist das genau die lineare Hülle von diesen Vektoren. Nach Definition von Raum, jeder Unterraum, der die Vektoren aus M enthält, muss alle Kombinationen, alle lineare Kombinationen von M enthalten. Weil Unterraum heißt Stabilität bezüglich Addition von Vektoren und bezüglich Multiplikation. Also der kleinste, das ist klar. Also jeder Unterraum. Der M enthält, muss die lineare Hülle von M enthalten. Und dann zeigt man, dass diese lineare Hülle tatsächlich ein Unterraum ist. Ihr erinnert euch, es gibt zwei Eigenschaften, die nachzuverifizieren sind. Und zwar, wenn man zwei Vektoren nimmt aus der linearen Hülle, aus diesem Klammer M, dann muss die Summe wiederum drinnen sein. Also ich nehme mir zwei Vektoren, V1 ist Lambda 1 M1 plus und so weiter, plus Lambda N ML. Oder V2 ist μ1. Sagen wir M-1 plus μP M-P. Es können mehr Vektoren geben oder weniger. Und all diese gehören zu M. Vielleicht nehme ich manchmal zweimal das gleiche Vektor. Das ist egal, ich nehme einfach zwei Vektoren in der linearen Hülle. Da sind Elemente auf dem Körper. So seht ihr gleich, wenn ihr das addiert, wenn ihr
größer
schreiben, ich werde es probieren, ja? Ja. Also die Summe ist wiederum ein Element. Die Summe, wenn ich die zusammen addiere, dann bekomme ich natürlich eine Linearkombination von Vektoren in M. Also das ist wiederum ein Element aus der linearen Hülle. Und dann zweite Eigenschaft. Wenn ich ein Lambda in einem Körper nehme, und zum Beispiel V1 mit diesem Lambda multipliziere, dann sehe ich gleich, dass ich wiederum eine Linearkombination von Elementen in M habe. Weil das gehört wiederum zu K, das gehört auch. Also das ist sicherlich ein Element aus der linearen Hülle. Also die Stabilitätsbedingungen sind erfüllt, somit ist M ein Unterraum. Also die lineare Hülle ist ein Unterraum. Gut, jetzt kommt man zum Begriff lineare Unabhängigkeit. Wir haben hier lineare Kombination von Vektoren betrachtet. Wir wollen jetzt kleinere Mengen von Vektoren betrachten. Das sind Mengen von unabhängigen Vektoren. Also M V heißt linear unabhängig. Wenn kein Vektor aus M alle eine Linearkombination der anderen Vektoren ist.
Die Vektoren V1, V2, V2 und V3.
gibt eine wichtige Charakterisierung von unabhängigen Vektoren, die auf die trivialen Binärkombinationen zurückführt. Folgender Satz. Wenn ich mir Vektoren V hernehme, N-Vektoren, V ist ein Vektorraum über A, dann ist das eine linear abhängige Menge, unabhängig, linear unabhängig. Genau dann, wenn nur die triviale Linearkombination den Nullvektor darstellt. Yeah. abhängig. Im Gegensatz, wenn das gilt, für alle linearen Kombinationen, das heißt, sobald ich eine lineare Kombination habe, die den Nullvektor darstellt, müssen alle Koeffizienten null sein. Dann zeige ich, dass kein Vektor dargestellt werden kann als eine Kombination der anderen. Das ist auch einfach. Okay? Falls zum Beispiel V1 eine Kombination der anderen Vektoren ist, also V1 wäre Lambda 2, V2 plus Lambda n Vn, dann kann ich, was ich dort im Beispiel gemacht habe, kann ich den Nullvektor darstellen als minus V1 plus Lambda 2 V2 und so weiter. Und das ist eine nicht triviale lineare Kombination von V1 bis Vn, die den Nullvektor darstellt. Das widerspricht der Annahme.
Ja? Das ist in dem vielleicht falsch, zum Beispiel V1 von 2
V1 ist gleich die lineare Kombination der anderen.
Ist das nicht so?
Immer noch zu klein? Es wird immer klein. So. Genug sind, um den ganzen alle Vektoren im Raum darzustellen. sind auch nicht zu viele. Das heißt, sie sind gleichzeitig linear abhängig.
Ich bin schnell,
einer anderen Linearkombination von Vektoren in der Galaxie. Dann will ich zeigen, dass diese Kombinationen die gleichen sind. Das heißt, dass ich dieselben Vektoren habe. Ich kann sogar, also es kann sein, dass ich da mehr habe, mehr Vektoren, als hier in der Annahme. Ich muss aber zeigen, diese ganzen Vektoren sind gleich und tragen die gleichen Koeffizienten. Das ist der Begriff der Eindeutigkeit. Na gut, ich habe viele Vektoren in B hier. Also, die fasse ich zusammen. Diese ganzen Vektoren, V1, Vn und W1 bis Wm, das sind Vektoren aus W. Es kann sein, dass die sind die gleichen. Die fasse ich zusammen als Vektoren Z1 bis Zb. Somit kann ich diesen Vektor schreiben als Kombination von diesem. Und diesen Vektor schreiben als Kombination von diesem. Basis habe ich dafür, die Vektoren habe ich dann zusammengefasst. Das heißt, diese Lambda 1 V1 bis Lambda n Vn hat eine Schreibweise, sagen wir Lambda Stich 1 Z1 und so weiter bis Lambda Stich b Zb. Einige Koeffizienten werden 0 sein, weiß ich. Die ganzen V1 bis Vn bekomme ich wieder in dieser Menge. Und genauso für μ1 für die zweite Darstellung. Das sogenannte Austauschlemma betrachten, das ist, wenn man Vektoren hat, zum Beispiel eine Basis und einen anderen Vektor hernimmt und in der Basis einen Vektor aufnimmt, um den gesendeten Vektor reinzugeben. Das ist der Satz, der Austausch gemacht.
Mit 2 V2.
Das habe ich auch für V2. Ich habe auch dieses Lambda 3. Das In A steckt auch Vn mit dem Skalar μn. Und Koeffizient von Vn ist auch Lambda n. Also die Summe von den zwei. Und das muss jetzt der Nullvektor sein. Und jetzt weiß ich aus der Annahme, dass V1 bis Vn linear unabhängig sind. Das heißt, eine Darstellung von 0 bedeutet, dass all diese Koeffizienten 0 sein müssen. Hier ist n. N, n. Das sind die n-Vektoren aus n. Okay? Also müssen all diese Koeffizienten 0 sein. Insbesondere der erste muss 0 sein. μ1 ist aber ungleich 0. Das heißt, Lambda 1 ist 0. Lambda 1 ist 0. Dann habe ich, dass dieser Koeffizient auch 0 ist. Lambda 1 mit 2 plus Lambda 2 ist 0. Aber das ist schon mal 0 nach der ersten Zeile. Das heißt, Lambda 2 ist auch 0. Und somit zeige ich, dass alle Lambda n sind. Das ist nur weil m linear unabhängig ist. Das heißt, all diese Koeffizienten hier müssen 0 sein. Somit ist A, V2, bis Vn eine linear unabhängige Menge.
Ich habe das durchgesagt. Ja, das ist
und die Umkehrung geht ähnlich. Wieso? Da habe ich A dargestellt mit V1 bis Vn. Bei Umkehrung kann ich einfach V1 darstellen als Linearkombination von A, V2 bis Vn. Also für die Umkehrung.
Steht da unten.
Nimmt man an, das wird ähnlich. Man nimmt an, dass wir eine Linearkombination von V1 bis Vn haben, die den Nullvektor darstellt. Und unser Ziel ist zu zeigen, dass die jeweiligen Koeffizienten 0 sind. Dieses V1. Meine Annahme ist über die andere Menge, okay? Die Menge A, V2 bis Vn. Ich nehme an, sie ist linear unabhängig. Und V1 kann ich eben als Linearkombination von A bis Vn darstellen. V1 ist genau 1 durch μ1 Vektor A. Und dann stellen wir da Minus. Minus. Und 2 mit 1 V2 minus und so weiter ist mit n durch mit 1 Vn. Jetzt kann ich das zusammen arrangieren, okay? Dass ich Vektor, also 1 durch mit 1 a habe, dann etwas mit V2 bis Vn und nach Annahme wenn ich annehme, dass diese Vektoren linear unabhängig sind, bekomme ich das ähnliche Koeffizienten Lambda 1 bis Lambda n sein müssen. Das ist der gleiche Trick. Ich muss nur einordnen nach A, V2 bis Vn. Das heißt, die beiden Mengen unabhängig.
Super.
Und dass ich das Gleiche erzeuge, habe ich eben gesagt. A ist nur eine Linearkombination von den V1 bis Vn. Also wenn ich das in einem Strich habe ich das A, habe ich eigentlich auch V1 bis Vn. Und V1 steckt drinnen. Also ein Strich, dieser zweite Punkt, ein Strich ist sicher ein Kasten von M. Und genauso, da ich V1 darstellen kann, als etwas mit A, was nicht null ist, was nicht verbindet, und dann Vektoren von 2 bis Vn, kann ich auch alle Vektoren von M, alle Linearkombinationen von Vektoren von M bekommen als Linearkombinationen von Vektoren aus M. Also die sind gleich.
Ich habe das nur vorhin.
Wir haben nicht mehr Informationen und auch nicht weniger. Das ist Austauschschema. Mit diesem Austauschschema können wir den Begriff der Basis definieren. Der Begriff der Dimension. Die Basis haben wir schon definiert. Jetzt schauen wir auf die Dimension. Also, ich V auf einem Vektorraum. Ist B menschliche Basis von V. So heißt, so ist die Dimension von V. Die schreibt man Dim von V. Dim V. Gleich. Naja, wir haben eine endliche Basis, die alles erzeugt, was in V ist und linear unabhängig ist. Also die Anzahl der Vektoren in B ist dann die Dimension vom Raum. Gleich der Anzahl, das also Kardinalität von B, Anzahl der Elemente in B. Das ist Dimension. Das ist für den endlichen Fall. Und falls V keine endliche Basis hat, dann heißt R unendlich dimensional. Unendlich dimensional. Da sollte euch alle hören, dass ich so eine Definition gebe. Was fehlt noch? Wir haben hier eine Basis genommen und haben gesagt, naja, wenn diese Basis endlich viele Vektoren hat, die Anzahl der Vektoren darin drinnen ist die Dimension vom Raum. Was ist jetzt das Problem? Dass ich noch zeigen muss, wenn ich zwei verschiedene Basen nehme, dass die gleiche Anzahl von Vektoren haben. Sonst ist die Dimension vom Vektorraum nicht wohl definiert. Wenn zwei verschiedene Basen verschiedene Anzahl von Vektoren haben, dann heißt das Dimension von V, was nehme ich? Die erste Anzahl oder die zweite? Linear unabhängig. C2 an. Was ist mit C2? C1, B2, B3 bis Bn, dann weiß ich es. Also C2 ist eine Linearkombination von C1, B2 bis Bn. Nur weil, wir haben gerade gesagt, C1, B2 bis Bn ist eine Basis. Also C2 hat eine Darstellung. Gut. C2 ist sicher ungleich 0. Das ist ein Element aus einer Basis. Und daher ist einer der Koeffizienten hier sicher ungleich 0. Was wird jetzt passieren, wenn alle diese 0 wären? Wenn all diese 0 sind, dann bleibt C2, Klammer Strich mal C1, das würde bedeuten, dass C1 und C2 linear abhängig sind. Das ist aber nicht der Fall. Der Annahme hat man, C2, C1, C2 und so weiter ist eine Basis. Also, fast alle Lambda-Strich-Dien gleich 0
ja, wir sind für
I, was dann gleich 2. Dann ist C1, C2 linear abhängig.
Was ist Roll in der Ruhe?
Das ist unmöglich.
Du bringst mir lieber Zeit, wir haben extra Roll.
Also,
du weißt ja nicht mehr, wer wohnt. Ich steig wieder zurück.
Einer
der
Lambda-Strich I hier ist ungleich.
Was?
Also zum Beispiel, wir können sie wieder ordnen, aber wir können annehmen, dass dieses Lambda-Strich 2 ungleich 0 ist. Zum Beispiel. Sonst tauscht man einfach die Vektoren B untereinander. Gut, jetzt wenn wir auftauschen, immer schon wieder. Was ist jetzt sagen, das Austauschschema? Ich habe jetzt die Menge B ohne B1. Und mit C1 ersetzt. Okay. Jetzt kann ich das B2 runternehmen. Okay. Also B ohne B1 und C2. Und das B2 ersetze ich durch C2. Das ist Austauschnummer. Ich darf ersetzen und ändere dabei nichts an der linearen Unabhängigkeit. Das heißt, die ursprüngliche Menge war linear unabhängig, daher bleibt diese linear unabhängig. Die ursprüngliche Menge hat den ganzen Raum erzeugt, daher erzeugt auch diese Menge den ganzen Raum. Also das ist wieder eine Basis von V. Also so zeigt man, das kann ich weitermachen durch das Spiel. Und von B die Vektoren B1, B2 und so weiter rausnehmen, bis sogar Bn, sodass nichts mehr dabei bleibt, und ersetzen durch C1, C2 ist Cn. Ist Basis. Das ist aber die Menge, okay? Da habe ich B erschöpft. Das heißt, Schritt für Schritt zeige ich, dass letztendlich C1 bis C1 eine Basis von B ist. Aber das bedeutet, wenn ich C1, Cn erweitere mit Cn plus 1 bis Cn, naja, diese bilden schon eine Basis. Das heißt, diese werden schon erfüllt durch die Kombination von diesen. Also das ist linear abhängig. Das ist aber ein Widerspruch zur Annahme.
Das ist besonders einfach, wenn die Vektoren
Koeffizienten nachrechnen. Es ist nicht immer so leicht, die Koeffizienten an der 1, an der 2, an der 3 zu rechnen. Man hat ein System zu lösen, ist mühsam. Aber wenn die Matrix, wenn die Vektoren eine schöne Form haben, dann kann man gleich schließen. Bevor wir noch zu den Matrizen kommen, will ich noch zwei Sachen sagen. Und zwar, dass wir festlegen, dass die Dimension vom Nullvektor, der Nullvektor bildet an sich ein Vektorraum, ein trivialer, seine Dimension ist Null. Und etwas, das ziemlich intuitiv ist, ist, wenn ich eine Teillänge U von V, einen Unterraum habe, ich habe einen Unterraum, also insbesondere hier einen Raum, Vektorraum. Vektorraum, dann stehen die Dimensionen in folgendem Dimension von U ist kleiner gleich der Dimension von V. Wie versteht man das? Naja, ich kann nicht U nicht mehr unterliegende Vektoren haben als in V, weil U steckt in V drinnen. Also die Dimension von U ist sicher kleiner gleich der Dimension von V. Okay, jetzt kommt nun der zweite Teil, das war Vektoren, Vektorräume, Unterraum, Dimension. Wenn man keine endliche Basis hat, dann hat man einen endlich-dimensionalen Raum. Das werdet ihr in den Beispielen der Jungen sicher sehen. Der nächste Kapitel in der linearen Algebra ist eben die Matrix. Also auf das will ich jetzt kommen. Ich habe drei Gleichungen, es sollte sich ausgehen, dass ich die 1, 2 und 3 berechne. Es ist aber nicht immer möglich. Okay? Und das wird durch Theorie der Matrizen nicht systematisch behandelt. Und ja, die Darstellung als Matrix, die matrizielle Darstellung, wäre die folgende. Also es geht darum, dass es die einzigartige Reihe bekommen. Na gut, was ist eine Matrix? Das ist eine M mal N-Tabelle. Da muss man aufpassen. M mal N, Matrix. A. Wie schreibt man auch auf? Mit den Koeffizienten. Das ist eine Tabelle von Koeffizienten mit M-Zeilen, also das I zwischen 1 und M. Und das J zwischen 1 und n. Also n-Zeilen, n-Spalten. Und die aj, das sind Elemente aus einem Körper. Aus einem Körper. Also aufträgende Zahlen, Wechselzahlen. Und die stellt man so dar. Oben gibt es das A11, das ist die erste Zeile, also das gleiche ist A1 und es gibt keine Spalten, also A1, A1. Und dann geht es weiter runter, bis zur N-Zeile, erste Spalte und N-te Zeile, N-te Spalte. Also in der Mitte hätte ich ein Koeffizient AIJ in der I-Zeile und der J-Spalte. Es gibt Spezialfälle, schöne Matrizen. Zum Beispiel M gleich N ist. Da haben wir genauso viel Spalten mit Zeilen, das nennt man eine quadratische Matrix. Das ist der Fall von dem Beispiel. Und es gibt den Fall N ist gleich 1, das heißt, wir haben nur eine Zeile, das nennt man ein Zeilenvektor. Und den Fall n gleich 1, das ist nur eine Spalte, das haben wir schon gesehen, der Spaltenvektor. Das kann man alles machen. Man kann, kann eine Symmetrie machen bezüglich der umgekehrten Diagonale. Das ist das Transformieren. Haben wir Beispiele? Genau, das ist das Transformieren. Also.
Das kennen wir ja, wenn ich es nicht schaffe.
Da schreibt man A auf D und wir haben da ein Beispiel. Wenn man eine Matrix hat, also ich lese ihn. Spalten 1, 3, 5, 0, minus 2, 2, 2, 1, 3. Das transformiert sich, wenn man eine Symmetrie macht bezüglich dieser Diagonale. Also die Koeffizienten, die da sind, kann man da. Also das, der Koeffizient A, I, J von der transformierten Matrix ist der Koeffizient A, J, I. Von der Matrix A. Man tauscht Spalten und Zeilen aus. Da habt ihr zwei Beispiele. Also aus einer quadratischen Matrix wird eine quadratische Matrix das transformieren. Wenn man nicht quadratisch hat, dann tauscht man die Anzahl der Zeilen und Spalten. Man kann einen Vektor transponieren, das wird zu einer Zeile. Eine Zeile transponieren, das wird zu einem Spaltenvektor. man kann sich bewegen in der Hardware. Also man kann seine Matrizen addieren. Und genauso wie bei Vektoren, wo man komponentenweise addiert hat, das macht man für Matrizen auch. Man addiert und man macht die Summe für jede Komponente. Also der erste Koeffizient, A11, 4 minus 1, das ist die Summe von 1 und minus 2. Man kann auch mit einem Skalar multiplizieren. Wie wird das definiert? Genauso für Vektoren. Man multipliziert alle Koordinaten, alle Einträge von der Matrix. Dreimal eine Matrize mit der Matrize von dreimal alle. Und es gibt eine zusätzliche Operation, das ist das Multiplizieren. Wie macht man das? Das muss man aber genau machen. Also, wie kann man das sich vorstellen? Wir nehmen eine Matrix A, das ist hier das Eichen. Also Summe, Skalarmultiplikation, das haben wir schon gesehen. Was mich jetzt interessiert, ist die Multiplikation von zwei Matrizen. Da müssen, also ich nehme eine Matrix A, A und J. Die hat, nehmen wir M Zeilen und N Spalten. Ich kann nicht mit einer beliebigen Matrix multiplizieren. Die muss eine gewisse Form haben und die muss die gleiche Anzahl von, also die Anzahl von den Spalten hier muss gleich Anzahl der Zeilen sein. Na, Anzahl der Spalten hier und gleich Anzahl der Zeilen hier sein. Okay. Also J geht zwischen 1, von 1 bis n, daher muss I von 1 bis n gehen. Und das J kann zu einer weiteren Zahl kommen. Und wie wird A mal B definiert?
Weil das ist allgemein.
Das ist eine Matrix C. Effizienten Z von J. Wobei I die Anzahl der Zeilen von A hat. Und die Anzahl der Spalten von B hat. Also es gibt eine innere Bedingung, Anzahl der Spalten von A ist gleich Anzahl der Zeilen von B. Und was kommt raus? Ist eine Matrix. Und wie wird der Koeffizient CIJ definiert? Das ist eine Summe von Koeffizienten von A und B. Indem man in A die i-te Zeile anschaut, den Koeffizienten in der i-ten Zeile, A, I, K, also A, I1, A, I2, A, I3, da bewege ich mich auf der i-ten Zeile von A. Und in B bewege ich mich auf der j-ten Spalte. Steht kein J. Nicht runter, die J-Spalte. Und das kann ich n-mal machen. Und das geht sich genauso aus, weil ich in A auf der Zeile n-Koeffizienten habe. Und in B, wenn ich runtergehe, habe ich auch n-Koeffizienten. Das geht sich genau gut aus. Ein Beispiel kann man machen. Das ist das immer noch da oben steht. Gut, ich will die Matrix A1 mit der Matrix A2 multiplizieren. Ich bereite also alles vor. Die Zeilen von A brauche ich und die Spalten von die Zeilen von A1 und die Spalten von A2. Okay? Und ich mache diese Operation, die da unten steht, der Rechnung der CIJ. Es geht darum, die erste Zeile mit der ersten Spalte von B, also die erste Zeile von A, 1, 5, 2, koordinatenweise multipliziert mit den Koeffizienten von A2, also 1, 5, 5. Da kommt raus 1 mal 1 plus 5 mal 5 plus 2 mal 0. Das ist der erste Koeffizient. So berechnet man den ersten Koeffizienten von einem Produkt. Und es gibt noch viele Berechnungen zu machen. Insgesamt 6. Damit man das ganze Produkt bekommt. Ja. Wenn man das Ganze ausrechnet, bekommt man diese Matrix mit 3 Zeilen und 2 Spalten, die da rechts oben stehen. Man kann viel mehr machen, also es gibt vieles bei der Matrix, das wird dann zu. Und es gibt sogar eine Minute, dass wir das Ganze anschauen. Wir haben eine Einheitsmatrix. Die Einheitsmatrix ist so. Dass die laufende Einser auf der Diagonale ist. Also das ist eine N mal N Matrix. N mal N Matrix. Okay. Und wenn man eine Matrix A mit der Matrix B multipliziert, dann ist es genauso wie I mal A. Das kommt A jetzt aus. Beim Produkt kann man die Reihenfolge nicht mehr tauschen, aber man kann zuerst A mal B machen und dann mit C nachmultiplizieren. Oder B mal C machen und mit A vormultiplizieren. Es gibt aber, was ich euch heute noch unbedingt sagen will, ist, dass nicht alles so gut geht. Wie bei den realen Zahlen zum Beispiel. Das könnt ihr euch für morgen noch überlegen. Und zwar, dass im Allgemeinen A mal B nicht gleich B mal A. Zunächst mal, wenn ich zwei Matrizen habe, braucht es nicht mal beide definiert sein. Okay? Weil ich muss genau schauen, dass ich die gleiche Anzahl von Spalten auf der einen Seite, genau Anzahl der Zeilen von der anderen Seite. Das kann sich nicht ausgehen. Aber auch für quadratische Matrizen gibt es ein Ritual, wo das nicht kommutativ ist. Okay? Und es gibt auch nicht, wenn man mit reellen Zahlen arbeitet, sagt man, wenn das Produkt gleich 0 ist, dann muss A oder B gleich 0 sein. Das ist für Matrizen nicht der Fall. Also das impliziert nicht, dass A gleich 0 oder B gleich 0. Für morgen könnt ihr einfach das Produkt betrachten